Zweite Predigt in unserer Serie. Dre hat es schon ein bisschen eingeführt, worum es geht. Wenn es um GPS geht, dann geht es darum, dass wir unsere Position bestimmen können. Und wie schaffen wir es auch als Christen angesichts der vielen Themen und Herausforderungen, die täglich auf uns einströmen, einen guten Standpunkt zu finden? Wo können wir uns positionieren mit all diesen Dingen, die so um uns herum los sind? Ein Standpunkt, den wir in dieser Welt einnehmen, der vielleicht sich auch unterscheidet zu den gängigen Meinungen, der vielleicht ein bisschen anders ist zu den Meinungen in der Gesellschaft. Und Arno hat letzte Woche eine gute Vorlage gegeben, einen Einstieg darüber, wie die Bibel uns hilft, uns selbst zu positionieren, wie die Bibel als Wort Gottes uns zeigt Standpunkte, wo wir sagen können, hey, das ist der Ort, an dem wir stehen sollten als Christen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, der vielleicht ein bisschen anders aussieht als all das andere, was wir sonst irgendwo gehört haben, was du in der Schule gelernt hast, was dir irgendwelche Medien nahebringen. Uns zu positionieren, das ist das, worum es geht und auch eben heute bei dem Thema, ein Thema, das gerne heiß diskutiert wird, ein Thema, über das wir zumindest bei uns in den Gottesdiensten relativ selten sprechen, aber das dennoch jeden Einzelnen von uns bewegt. Und ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir immer wieder auch uns diesem Thema stellen und es von der Bibel her beleuchten und uns positionieren, auch als Christen eine Haltung dazu finden. Wir haben es vorhin schon gehört, wenn in Umfragen es darum geht, wie jetzt nächsten Sonntag, wer Bundestagswahl, wer würde wie viel Prozent bekommen und solche Geschichten, ja, das bringt auch uns, zum Teil manche von uns, in Wallungen. Ja, da ist die Partei und wenn man eine andere Partei wählt, das geht doch gar nicht und wenn der und die und was die nicht alles machen. Aber staatliche Macht ist ein Instrument, eine Sache, die es gibt und die tatsächlich in der Bibel auch vorkommt und wo wir uns positionieren können, auch mit Hilfe der Bibel. Welche Position sollen wir einnehmen, wenn es darum geht, dass es eine Regierung gibt? Gottes Gedanken für unseren Umgang mit Verantwortungsträgern, mit den Menschen, die in irgendeiner Form Macht ausüben, in einem Konstrukt, Staat, wie auch immer das aussieht. Wie sollten wir als Christen umgehen mit den Verantwortungsträgern der Regierung in dem Land, in dem wir leben? Und damit wir uns richtig verstehen, heute geht es nicht um Parteipolitik. Ja? Es geht nicht um Programme, um Personen und die Frage, wen ich als Christ wählen darf. Das ist nicht die Frage. Ich bin davon überzeugt und es sollte für uns als Christen keine Frage sein, dass wir zur Wahl gehen. Egal ob kommunal, Land, Bund, Europa, kommt ja bald. Wir sollten uns informieren und dann eben entsprechend handeln. Und wenn wir da eine Leidenschaft haben, vielleicht auch eine Berufung haben, dann ist es nur gut, wenn wir als Christen auch in diesen Bereichen aktiv sind, uns aktiv in die Politik einbringen. Manche machen das auch in unterschiedlicher Art und Weise. Dass wir Verantwortung übernehmen für die Stadt, in der wir leben, für den Landkreis, in dem wir sind, darüber hinaus. Aber mir geht es nicht um diese speziellen kleinen Dinge, sondern eben um die große Linie. Darum zu gucken, wo können wir uns GPS-mäßig, wo können wir uns positionieren, wo stehen wir, was zeigt uns die Bibel dazu. Und ich habe einen Text heute dabei, der uns ziemlich herausfordert, der Fragen aufwirft, aber der uns hilft, unsere Position zu bestimmen. Und wenn du mit aufschlagen willst, im Römerbrief, in Kapitel 13, da gibt es einen ganz, ganz spannenden Text dazu, den wir miteinander lesen können, den du aufschlagen darfst, wenn du eine eigene Bibel dabei hast, wenn du deine Smartphone-App jetzt so langsam lädst, wenn die jetzt immer noch nicht geladen hat, ist vielleicht Zeit für ein neues Smartphone. Aber du kannst mitlesen, du kannst markieren, du kannst in deiner Bibel, das ist das Schöne dran, unterstreichen. Ja, das ist auf dem Smartphone immer ein bisschen schlecht, wenn du da auf dem Bildschirm rumtatschst und da unterstreichst. Aber lasst uns mal hineinschauen. Was sagt das Wort Gottes dazu? Was schreibt Paulus im Römerbrief Kapitel 13 ab Vers 1? Und dort heißt es, jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott. Und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich von der Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft. Wer hingegen tut, was gut ist, braucht von denen, die regieren, nichts zu befürchten. Fürchten muss sich nur der, der Böses tut. So, wir sehen, es ist ein längerer Text und wir sehen auch, wenn du weiter hinten liest, sitzt, du kannst das nicht lesen, weil es viel zu klein ist. Deswegen ist es gut, deine eigene Bibel dabei zu haben, aber ich lese es weiterhin tapfer vor, es geht noch weiter. So, wo sind wir? Jetzt muss ich hier. Du möchtest doch leben, ohne dich von der Regierung fürchten zu müssen. Dann tu, was gut ist, und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin, und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin, indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht, vollstreckt sie an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen. Und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt, denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der die Steuern einzieht, die Steuern. Zahlt dem Zollbeamten den Zoll. Erweist den Respekt, dem Respekt zusteht. Und erweist dem Ehre zusteht. Ein relativ krasser Text. Wenn wir den heute lesen, dann kommen wir so ein bisschen ins Fragen. Also, Paulus, kannst du das wirklich so ernst gemeint haben? Überhaupt, wenn er das geschrieben hat, können wir das für uns heute überhaupt noch ernst nehmen? Um diesen Text zu verstehen, ist eine Sache wichtig, und das ist beim Bibellesen immer wichtig, hast du vielleicht schon mal festgestellt, der Kontext. Wo steht denn der Text? Um was geht es da? Um ein bisschen ein Verständnis zu bekommen, was hier passiert, was Paulus schreibt und wo wir herausgefordert sind und wo wir auch als Christen uns positionieren müssen. Da ist es wichtig zu beachten, dieser Text steht nicht im luftleeren Raum. Paulus hat hier keine Abhandlung geschrieben über die Korrektheit des römischen Staates oder wie eine Staatsform aussehen soll. Es geht nicht so, das, was Luther geschrieben hat, Christ und Staat und wie auch immer diese Reiche aussehen. Es geht um was anderes. Paulus schreibt ab Kapitel 13, und das ist ganz, ganz interessant, diese Verse eingebettet in einen größeren Kontext. Der Kontext, der beginnt in Römer 12, in den Versen 1 und 2. Und dort lesen wir: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort auf dieses Erbarmen Gottes, wie er uns begegnet, wie er uns zu sich zieht, wie er uns liebt, wie er uns Schuld vergibt, wie er uns frei macht, ein neues Leben schenkt. Die einzige Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und dann geht es weiter. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben der Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. So fängt Paulus diesen Abschnitt an in Römer 12. Davor hat er noch einige andere Dinge geschrieben, aber hier sagt er: Hey, jetzt rede ich über konkrete Dinge, die für dich als Christ relevant sind, die dir wichtig sein sollten, wenn du Jesus nachfolgen willst. Er redet in seiner Autorität als Apostel, spricht in eine Gemeinde hinein, die er selbst gar nicht kennt, wo er noch nie war, Menschen, die er noch nie gesehen hat, denen er aber sagt: Passt mal auf, ich als Apostel, als Gesandter Gottes, als von Gott Berufener, ich möchte euch jetzt hier etwas erklären, ich hau da mal ein paar Nägel rein, wie du als Christ leben sollst. Und das ist jetzt hier, ab Römer 12 entwickelt er diesen Gedanken. Und dann lesen wir eben das, dass Paulus sagt: Hey, ich erkläre dir jetzt, wie du dein Leben Gott zur Verfügung stellen kannst, wie du ein Leben leben kannst, an dem Gott Freude hat. Und er setzt neue Maßstäbe und beschreibt dann in den folgenden Punkten, wie das funktioniert, eben auch in Kapitel 13, die Verse 1 bis 7, die wir davor gelesen haben. Das gehört dazu, wie wir uns eben nicht nach den Maßstäben der Welt richten sollen, sondern von den Maßstäben der Welt abheben sollen, auch in dem Umgang mit unserer Regierung, weil es eben dazu gehört. Und wir sehen das hier in diesen Versen, dass er sagt: Hey, stell dich Gott zur Verfügung, dass er Freude an dem hat, wie du lebst. Und mal ganz die banale Frage: GPS, willst du in deinem Leben so unterwegs sein, dass Gott Freude daran hat? Willst du so unterwegs sein als Christ, dass du dich Gott zur Verfügung stellst? Und wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, herzlichen Glückwunsch, hast du Römer 13, 1 bis 7 gewonnen. Das ist der Preis, den du hast. Und dein Umgang mit Regierung, mit staatlicher Autorität, da wäre es eben gut, sich da ein bisschen mal hineinzulesen, mal zu schauen, was sind eigentlich Gottes Gedanken dazu. Und der weitere Kontext ist dann, also das ist der weitere Kontext, der ein bisschen engere Kontext ist noch viel spannender. Denn Paulus beginnt nach diesen Versen, die wir uns jetzt angeschaut haben, noch einen anderen Gedanken und sagt, passt mal auf, dieses Leben, Gott zur Verfügung gestellt, an dem er Freude hat, wenn du das leben willst, da geht es um deine Berufung, das sind so die ersten Gedanken. Und dann kommt etwas, wo er schreibt ab Vers 9, deine Liebe. Es geht, wenn du Gott Freude machen willst, um dein Leben, ein Leben in Liebe. Deine Liebe, die du lebst, die soll echt sein. Dein Umgang mit anderen Menschen, wie du unterwegs bist in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz. Paulus sagt, deine Liebe soll echt sein. Und damit läutet er so einen Gedankengang ein und er schreibt ganz viel über die Liebe. Römer 12, ab Vers 9. Und er beendet diesen Gedanken über die Liebe an einer anderen Stelle mit diesem Satz, darum ist die Liebe die Erfüllung von Gottes Gesetz. Und dieses Ende finden wir im Römerbrief Kapitel 13, Vers 10. Und wenn wir jetzt nochmal ganz kurz die Zahlen Revue passieren lassen, 1 bis 7 ist diese Geschichte mit dem Staat. Das heißt, Paulus schreibt, pass mal auf, es geht darum, dass du dein Leben Gott zur Verfügung stellst und ich zeig dir, wie du ein Leben leben kannst, an dem Gott Freude hat. Dann kommt er zu diesem Thema Liebe und während er die Liebe entfaltet, spricht er auf einmal über dein Verhältnis zum Staat, zur Regierung, zu der Macht, die über uns gesetzt ist. Mit der Liebe haben wir kein Problem, oder? Liebe ist doch schön. Vor allem, wenn man frisch verliebt ist. War gestern auf einem Seminar, da war so ein Pärchen, die haben dann wunderbar erzählt über ihre Hochzeitsplanung. Und das hast du denen angesehen, die waren richtig glücklich. Die hatten so ein Ziel, auf das sie hingehen. Ja, heute Morgen, weiß ich nicht, ein paar müde Gesichter hier. Ja, wir sind verheiratet, haben ein Kind, die Nacht war kurz. Ja, so, aber die Liebe ist schon okay. So, ja, oder? Liebe ist doch was Schönes. Ist Liebe was Schönes? Hallo, hallo. Ist Liebe was Schönes? Können wir da mitgehen? Ja? Okay, ein bisschen Freude. Liebe ist was Gutes. Liebe ist etwas. Hey, wenn uns Menschen in Liebe begegnen, dann löst das etwas mit uns aus. Ob das der Ehepartner ist, ob das die Kinder sind, ob wir das anderen, wie auch immer, da wo Liebe ist und wo sie echt ist. Hey, da bewegt sich was, da merkst du was, da ist Wertschätzung da, da ist etwas da, was mich freisetzt, was mich sein lassen kann, wie ich bin, wo ich mit all dem, was mich vielleicht auch besorgt und beschäftigt, weiß, boah, da kann ich mich öffnen und ich kann einfach loslassen, ich werde getragen, gehalten, das sind andere, die mich auffangen. Das ist doch das, worum es geht, Liebe, was uns so gut tut und was so viele suchen eben in dieser persönlichen Beziehung, in der Ehe. Und manche finden es dann auch. Ist ja leider nicht immer so. Aber das ist der Punkt, den wir beachten müssen, um den es geht. Paulus sagt das, es geht um Liebe und Teil dieser Liebe ist es eben auch mit dieser staatlichen Geschichte. Das ist der Kontext, der engere Kontext. Das ist der Kontext der Bibel her. Ich möchte mit euch noch ganz kurz einen Blick werfen auf einen anderen Kontext, nämlich den historischen Kontext. Denn Paulus, der hat ja nicht einfach irgendwo im Weltall gelebt und war so außerhalb von Raum und Zeit. Der hat in einer Zeit gelebt, in der es eine gewisse Kultur gab, in der es ja bestimmte Voraussetzungen gab. Und er hat geschrieben aus seiner Person und seiner persönlichen Geschichte heraus. Und Paulus schreibt diesen Text als Jude. Er war nicht nur Jude, er war Teil einer Bewegung, die sich Pharisäer nannte. Und in dieser Bewegung war es normal, dass du die Tora, die 5 Bücher Mose studierst. Und zwar intensiv, nicht nur ein bisschen mal einmal durchgelesen, so letzten Sonntag die Umfrage, wer hat die Bibel einmal durchgelesen? Ja, wer hat das Alte Testament überhaupt schon mal gelesen? Paulus hat das Alte Testament, die ersten 5 Bücher Mose nicht nur gelesen, der kannte sie auswendig. Dem hast du einen Satz hingeschmissen und der hat es weitergesprochen, wie bei dieser Anwaltsserie, wo das auch so ein Anwalt kann mit seinem fotografischen Gedächtnis. Das haben die damals gemacht. Und Paulus konnte das. Er kannte das Alte Testament in weiten Teilen auswendig, die 5 Bücher Mose garantiert. Und er liebte Gott. Und weil er das tat, verfolgte er die Christen. So lange, bis er Jesus begegnet ist. Bis er verstanden hat, was der eigentliche Kern dieser Tora, das, was er über Jahre und Jahrzehnte studiert hat, was der eigentliche Kern ist, nämlich Jesus Christus. Und er kehrte um und sein Leben veränderte sich, indem er Jesus nachfolgte, aber nicht in seiner Hingabe zum Studium der Schrift und all diesen Dingen. Aber Paulus wusste eines, dass nämlich den Juden eine Sache immer gemeinsam war. nämlich dass Juden aufgrund der Lehre der Tora jede Obrigkeit außer Gott ablehnt. Wir wissen, dass es in Israel immer wieder Aufruhr gab, Aufstände, den Versuch, die römische Besatzung zu beseitigen. Da gab es die Zeloten, das ist so eine antike Terrorgruppe, ja, so die Al-Qaida von 2000 im Volk Israel, die bewaffneten Anschläge verübten. Ja, weniger mit Sprengstoff gab es damals noch nicht, China war noch zu weit weg, man kannte das nicht so gut, aber sie hatten Schwerter und was weiß ich was alles und sie kämpften und übten blutigen Widerstand. Wenn ein Jude mit einem Römer paktierte, wurde er aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen. Das ganze Thema der Zolleinnehmer, Zachäus, die Geschichte, unter diesem Blickwinkel müssen wir das sehen. Der hatte keinen Teil mehr in seinem Volk, weil er mit dem Feind paktierte. Und es gibt keine Obrigkeit außer Gott. Die frommen Juden versuchten, Jesus in die Falle zu locken, indem sie ihm die Frage stellten und ihn ausspielen wollten. Kaiser, römische Besatzung gegen Gott. Ja, wo sollen wir uns jetzt entscheiden? Es gibt keinen König außer Gott, war ihre Haltung. Das ist das, wie die Juden groß geworden sind. Und dieser Gedanke war eben auch in den ersten Gemeinden präsent, weil die ersten Gemeinden bestanden überwiegend aus Juden. Und auch in anderem Kontext, in Rom, waren Juden in der Gemeinde, die genau das eben hat. Es gibt keine Obrigkeit außer Gott. Und deswegen der Staat, mir egal, was der tut, im besten Fall ist er mir einfach nur egal, im schlimmsten Fall kämpfe ich dagegen. Ablehnung jeder weltlichen, staatlichen Autorität. Und diese beiden Dinge, den Kontext, Römer 12, im Größeren, im Engeren, dann das Thema Liebe und den historischen Kontext, nehmen wir einfach mal mit und kommen langsam zu dem eigentlichen Kern der Predigt. Ich bin immer noch bei der Einleitung, ihr merkt das, gell? So, yay. Hey, du bist mein Freund. Wir machen Gottesdienst bis um eins, das ist super. Ich freue mich. Alle anderen, ihr dürft irgendwann mal gehen. Nein, okay. Worum geht es? Und das ist der erste Punkt, auf den wir stoßen, wenn wir jetzt eben Römer Kapitel 13, den ersten Vers lesen. Und an dem möchte ich heute ein bisschen stehen bleiben. Nächsten Sonntag machen wir dann den zweiten Vers und dann 3-7. Also nein, ich mache das alles heute in einem Aufwasch. Arno hat, glaube ich, eine andere Predigt nächste Woche. Paulus schreibt, dass jeder sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen soll. Das ist der erste Punkt, den er macht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du jemand bist, der gerne Ordnung hält. Wir haben zu Hause immer ein bisschen die Diskussion. Ich sage, hey, Leute einzuladen ist gar kein Problem. Meine Frau sieht das ein bisschen anders. Man müsste ja erstmal aufräumen, bevor man jemand einladen kann. Dann sage ich, hey, ganz ehrlich, ich glaube, bei anderen sieht es nicht so viel besser aus als bei uns. Vielleicht 15% der Bevölkerung, das sind so die Extremen, die aufräumen. Aber alle anderen sehen da vielleicht ein bisschen auch so aus wie wir. Und manchmal entdeckt man das ja auch. Also herzlich, wenn du jemanden einladen möchtest, dann zeig ihm echte Liebe, indem du nicht aufräumst. Und wenn bei dir immer aufgeräumt ist, voll in Ordnung. Aber wenn bei dir nicht immer aufgeräumt ist, dann räum bitte mal nicht auf. Du weißt gar nicht, wie sehr du anderen Menschen Gutes dadurch tust. So, also, trotzdem, egal wie es bei uns im Wohnzimmer aussieht, Ordnung für uns Deutsche ist ein besonderes Thema. Ordnung ist das halbe Leben. Ja? Und die, die fleißig sind, wissen ganz genau, die andere Hälfte besteht aus Suchen. Ordnung, das halbe, wir ordnen alles. Wir ordnen den Müll, oder? Ja, schön getrennt. Andere sagen wir, echt? Wie? Wirklich? Ja? Wir ordnen unsere Rechnungen, damit wir für die Steuererklärung alles parat haben. Wer hat die Steuererklärung schon abgegeben? Ja, gute Deutsche. Nein, das hat mit gut nichts zu tun. Manche machen das halt eher. Was wäre eine Hausordnung in der einem Haus, in dem mehrere Parteien wohnen? Was wäre ein Haus ohne Hausordnung? Ja, das ist nicht vorstellbar. Ein Häusle bauen ohne Bauordnung. Ja, also manche würden sagen, hey, das wäre voll cool, aber irgendwie, nein, mein Nachbar hier, und ich habe es nachgemessen, der Kniestock, der ist 30 cm zu hoch. Wenn du Pech hast, musst du zurückbauen. Bauordnung, so einfach. Was wäre eine Wahl ohne Wahlordnung? Dass wir hinterher möglicherweise das Ergebnis anfechten können, wenn es uns nicht passt, weil irgendwas in der Wahl nicht gestimmt hat. So. In Deutschland gibt es 185 verschiedene Verordnungen. Allein mit dem Buchstaben A. Wenn du den Buchstaben B dazu nimmst, dann bist du bei 470 Verordnungen. Und okay, nicht jede Verordnung hat etwas mit uns zu tun. Das Verordnung über die Berufsausbildung zur Fachkraft für Hafenlogistik, die interessiert dich hier wahrscheinlich in Göppingen relativ wenig. Sei denn, du gehst nach Plochingen und willst dort am Hafen arbeiten. Aber in den allermeisten Fällen, ja, viele Verordnungen in unserem Land haben für uns keine große Bedeutung. Trotzdem haben wir mit diesen Ordnungen, das ist so ein ambivalentes, zwiespältiges Verhältnis. Thema Straßenverkehrsordnung. Ja, kurze Frage. All diejenigen, die unter 18 sind, eigentlich garantiert, diejenigen, die über 18 sind, kennst du den Anzeigenhauptmeister? Ich höre Lachen. Wer jetzt nicht gelacht hat und fragt, hä, geh zu dem, der gelacht hat. Oder neben dir. Oder hier vorne, zweite Reihe. Bis hier. Kennt ihr den? Oder hoffentlich? Nein? Oh Mann. fragt Marie, die kennt sich aus. Anzeigenhauptmeister. Ein junger Mann, Spiegel TV, berühmt geworden, der ging im Internet viral. Dessen Ziel ist es schlicht und ergreifend, in jedem Landkreis in Deutschland einen Falschparker angezeigt zu haben. 18-jähriger junger Mann, und dann verfolgt den Spiegel TV ein bisschen und wie der das so anstellt. Und im Internet, die Wallungen, die da aufkamen, die einen, die ihm zustimmen, jawohl, endlich macht das mal jemand. Irgendwann hat dann jemand rausgefunden, da gibt es so eine tolle App, mit der kannst du das ganz schnell machen. Machst ein Foto von dem Auto, klickst an wo und das schickt es automatisch ans Ordnungsamt in der Stadt, in der du gerade bist. Kannst dann jederzeit jemanden denunzieren oder anzeigen oder wie auch immer du das nennen möchtest. Ordnungswidrigkeit, hallo. Ja, und die einen sagen, jawohl, endlich macht das mal jemand. Und andere haben festgestellt, da gibt es in dieser App irgendeinen, der hat 5-mal so viele Anzeigen schon geschrieben wie dieser Anzeigenhauptmeister. Also ist gar kein Hauptmeister, sondern nur ein Meister. Und manche feiern das und andere sagen, boah, wie geht das? Geht doch gar nicht, das ist doch voll furchtbar. Ja, mit Ordnungen haben wir meistens kein Problem, wenn sie uns dienen. Wenn ich bei mir nach Hause fahre, dann fällt mir auf, wer falsch parkt. Und dann nervt mich das, weil unsere Straße ein bisschen eng ist. Dann kommt der Gegenverkehr, dann ist dies und jenes. Dann parken die noch manchmal auf dem Gehweg zur Hälfte. Dann schiebst du dein Fahrrad hoch und kommst kaum noch dran vorbei. Wir haben bei uns so eine Weiterführung für Fußgänger. Da war mal ein Pfosten drin, dass man mit dem Auto nicht durchfahren kann. Da war der mal weg. Und irgendwelche Heinis kamen auf die Idee, da zu parken. Und wenn du mit deinem Kinderwagen jetzt langläufst, du kommst nicht mehr durch. Musst du umdrehen. Außen rumlaufen, riesiger Umweg. Ja, manche Leute, und wenn du das siehst, dann, hey, wozu haben wir diese Ordnung? Verkehrsberuhigter Bereich, du darfst nur in gekennzeichneten Flächen parken. Ja, so ein bisschen kleine Ordnungskunde heute, Straßenverkehrsordnung. Wenn du das nicht tust, kostet das wie viel? 30 Euro, wunderbar. Und wenn du dabei jemanden behinderst, kriegst du vielleicht sogar noch einen Punkt dafür in Flensburg. Das ist wie 25 km/h zu schnell fahren. Einfach nur Auto falsch abgestellt. Also es nervt, wenn Leute das tun. Aber nicht, wenn wir Stress haben. Weil wenn ich jetzt nur ganz schnell, ich will doch nur kurz, nur mal schnell, das ist doch gar nicht schlimm. Ja, und schon zack, Ordnung vergessen. Ambivalentes Verhältnis. Wie ist das mit dieser Ordnung? Und wir haben immer einen Grund, warum wir uns vielleicht gerade an eine Ordnung nicht halten können. Und genau das Gleiche beim Staat. Staat, Ordnung, super, solange die Partei regiert, die mir gefällt. Oder die wenigstens nicht so schlimm sind, wie die anderen, die es auch noch gibt. So lange halten wir das aus. Aber wehe, wenn Ordnungen kommen, die uns nicht passen. Dann geht uns das Messer in der Tasche auf. Aber Paulus sagt, wir sollen die Ordnung des Staates nicht nur dann erfüllen, wenn es uns passt, sondern wir sollen sie erfüllen. Wir sollen sie nicht nur erfüllen, sondern wir sollen uns der Regierung unterordnen. Und unterordnen, echt jetzt? Dem Staat unterordnen, dem, was die da oben machen, mit dieser Corona-Politik, inklusive der Ampel, mit der Umweltpolitik, Sozialpolitik, was auch immer, dem unterordnen, niemals. Aber Paulus schreibt genau das. Als Christen sind wir dazu gerufen, ein Leben zu leben, das Gott Freude macht, ein Leben, das von Liebe bestimmt ist. Und das beinhaltet, sich dem Staat unterzuordnen. So stellt Paulus uns dar, das ist der Kontext. Und zu diesem Leben, zur echten Liebe, gehört die Unterordnung dazu. Ein Einordnen in die bestehende Ordnung, meinen Platz zu finden, meine Position zu bestimmen, GPS. Denn die staatliche Macht, Das ist ein göttliches Prinzip. Ein Prinzip, dem wir hier begegnen. Jeder Staat, jede Regierung, egal in welcher Form, spiegelt eine von Gott gesetzte Ordnung wider. Das ist noch lange keine Ausrede, keine Aussage darüber, ob diese Staatsform oder wie auch immer gut oder schlecht ist. Wir wissen von vielen schlechten Regierungen. Und in der Bibel werden uns viele schlechte Regierungen benannt. Und Gott hat hier einiges zu sagen. Aber das ist nicht die Frage, ob es gut ist oder schlecht, sondern es ist ein göttliches Prinzip, dass es eine Ordnung gibt, eine staatliche Ordnung von Macht. Aber wir müssen eben genau das verstehen, wenn Paulus das schreibt, dass jede staatliche Ordnung von Gott kommt und jede Regierung von Gott eingesetzt ist. Und das müssen wir einfach mal stehen lassen. Es ist Gottes Prinzip, dass es über dem Einzelnen, über mir eine Macht gibt, eine Instanz über mir, dass ich nicht das Ende der Fahnenstange bin. Und mal ganz unabhängig von den Fragen, die Geschichte aufwirft. Wir sehen schon bei Kain und Abel, dass es eine Ordnung gibt. Eine Ordnung, die über Kain steht. Kain erschlägt seinen Bruder Abel und er hat Angst davor, von einer über ihm stehenden Ordnung zur Rechenschaft gezogen zu werden. Ja, wer stand denn über ihm? Was ist denn die Grundlage? Warum hat Kain hier? Kain hat etwas verstanden von dieser göttlichen Ordnung, dass er nicht das Ende ist. Mir kann keiner was. Sondern dass er eingebunden ist in ein Konstrukt, in dem er lebt. Und da gibt es auch ein über ihm. Es gibt eine Rechtsprechung über dir und über mir. Ob gut oder schlecht, spielt zunächst mal keine Rolle. Wichtig ist, dass wir als Christen verstehen dürfen, dass sich in diesen Rollen von Verantwortungsträgern und solchen, die sich unterordnen, ein göttliches Prinzip findet. Dass hier etwas zum Tragen kommt, was Gott so gesetzt hat. Und dabei geht es nicht um den stupiden Gehorsam, dass wir alles gut heißen, dass wir nicht hinterfragen dürfen. Es geht schlicht und ergreifend um eine persönliche Einordnung, dass ich in einem System lebe, in unserem Fall eine parlamentarische Demokratie, und dass ich bei aller berechtigter Kritik mich zuerst einmal dem Staat, seinen Amtsträgern, den Tausenden von Verordnungen, dass ich sie anerkenne als eine Autorität, die sie über mir haben. Die sie nicht aus sich heraus haben, eine Autorität, die sie haben, weil Gott es so gesetzt hat. Nicht deshalb, weil die Menschen so gut und so schlau sind und so perfekt. Da haben wir viel auszusetzen, da können wir viel diskutieren. Sondern deshalb, weil diese Menschen ihre Autorität ausüben, weil es ein göttliches Prinzip ist. Und Jesus selbst, der unschuldig war und dennoch angeklagt wurde, der vom Staat ausgehend in der Person von einem Pontius Pilatus zu Unrecht zum Tode verurteilt wurde, der sagt zu Pilatus in Johannes 19, du hättest keine Macht über mir, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Jesus selber lebt bis zum bitteren Ende, bis zu seinem ungerechtfertigten Tod, dieses göttlichen Prinzip. Es gibt keine Macht, die nicht von Gott gegeben ist. Und dir, lieber Pontius Pilatus, der du über mir stehst und urteilst, ich werde das nicht in Frage stellen. Ich werde dich nicht in Frage stellen. Ich werde mich nicht dagegen wehren und ich werde nicht aufbegehren. Nicht weil, sondern weil ich darin ein Prinzip sehe, nämlich, dass deine Macht von Gott gegeben ist. Und das finde ich einen harten Satz, dass Jesus das sagt. Was würde Jesus zu Olaf Scholz sagen? Keine Macht hast du, die dir nicht von oben gegeben ist. Jesus weiß, dass er nicht gegen einen Staat zu kämpfen hat, so viel Unrecht dieser Staat selbst ausübt und ihm persönlich widerfährt. Er bezeugt durch seine Haltung das, was Paulus im Römerbrief in diesem Kapitel 13 schreibt. Im Alten Testament sagt der Prophet Daniel, es ist der Herr, der Zeit bestimmt, was wann geschieht. Er setzt Könige ab und überlässt anderen ihren Thron. Im Alten Testament entdecken wir schon genau dieses Prinzip. Gott ist derjenige, der Regierung einsetzt. Natürlich gehen wir wählen, aber dennoch ist Gott derjenige, der seine Finger hier im Spiel hat. Nicht im Sinne der Wahlmanipulation, wir beten jetzt feste, dass unsere Lieblingspartei die meisten Punkte bekommt. Funktioniert sowieso nicht, weil wahrscheinlich die Mehrheit der Christen in Deutschland für alle Parteien betet und es können nicht alle gewinnen, sonst haben alle 5% oder ich weiß es nicht. Was passiert eigentlich, wenn alle 4,8% haben? Das wäre mal interessant. Haben wir keinen Bundestag mehr. Die Hürde, Wie viel? Was? Ja, wenn alle Parteien 4,8% haben, also so bis es halt 100 ist oder sowas, da gibt es halt welche mit 3,2, aber keiner erreicht 5%. Entschuldigt, ich. So, wir gehen zurück zur Predigt und wir sehen eine biblische Linie, die sich von Anbeginn der Welt, kein weiß um eine Ordnung über ihm. Wir sehen, dass Daniel darüber schreibt, dass es Könige gibt, Regierungen gibt, die von Gott eingesetzt sind. Jesus stellt es nicht in Frage und sagt Pontius Pilatus, deine Macht ist dir von oben gegeben. Und Paulus sagt, jede staatliche Autorität, ordne dich hier unter, denn sie ist von Gott gegeben. Und damit kommen wir zu Konsequenzen, nämlich dass wir diese beiden Punkte jetzt praktisch in unseren Alltag umsetzen dürfen. Gott fordert uns heraus, in seinem Wort uns unterzuordnen. Und der Punkt ist es, dass wir dieses Prinzip Gottes anerkennen, dass es Autorität gibt, die über uns gesetzt ist. Nicht, weil sie gut ist, nicht, weil sie Gott weil sie irgendwie so fromm wären, sondern es gibt eine Ordnung, eine staatliche Macht über uns, die auf souveräne Weise in unser Leben gestellt wurde durch Gott. Und das fordert heraus. Unterordnung ist keinem von uns in die Wiege gelegt, niemandem. Und Unterordnung wäre deutlich einfacher, hätte man es eben mit sündlosen Übergeordneten zu tun. Oder wenn mein Chef perfekt wäre, hätte ich ja kein Problem, mich unterzuordnen. Aber dann reden wir nicht mehr von Unterordnung. Wir müssen anerkennen, dass auch wir uns dann unterordnen müssen, wenn es um eine Obrigkeit geht, die alles andere als christlich und perfekt ist. Die Römer, über die Paulus hier schreibt, die waren alles andere als christlich und die waren ganz sicher nicht perfekt. Und Paulus hat das am Ende selber mit dem Leben bezahlt, wie Jesus auch. Unterordnung hat in den Augen Gottes eine hohe Priorität. Und selbst der Unglaube einer Regierung ist kein Grund, der Regierung seine Unterordnung zu verweigern. Die einzige Grenze finden wir in der Apostelgeschichte. In Kapitel 4 und 5 kommt es an zwei Stellen vor, wo die Obrigkeit von den Jüngern fordert, Gott zu verleugnen. Und das haben Christen alle Zeit getan. Sie haben Gott nicht verleugnet und dafür sind sie gestorben, kamen sie in den Zirkus, haben sie all diese Dinge erlitten. Aber es geht darum, in allen anderen Dingen waren sie dem Staat untergeordnet. In den allermeisten Fällen liegt das Problem nicht bei den anderen. Vielmehr sehen wir auf den ersten Seiten der Bibel eben diese Weigerung, sich unterzuordnen, die Weigerung des Menschen, eine Autorität über sich anzuerkennen. Und diese Weigerung liegt darin, dass wir denen, die über uns stehen, nicht vertrauen. Das ist der Knackpunkt gewesen, ganz am Anfang im Paradies, dieser Sündenfallgeschichte von Adam und Eva. Gott vertrauen, dass er es besser weiß? Lieber nicht. Ich nehme es selber in die Hand. Und genau das gleiche Prinzip zeigt sich da, wo wir sagen, dem Staat unterordnen, der Regierung, nee. Wenn die anderen, ja, aber der, nein. Und wir haben genau diese gleichen Strukturen, die in uns ablaufen, die Sünde, die um sich greift. Wir wollen selber die Dinge in die Hand nehmen. Unsere westliche individualistische Kultur bestärkt uns genau darin, uns von niemandem etwas sagen zu lassen. Wir müssen verstehen, dass Unterordnung nicht heißt, nur so lange, wie ich es einsehe. Das ist ein heißer Kampf. Wer von euch Kinder hat, der kennt den Kampf. Und wer schon mal in Verantwortung gestanden hat, Menschen anzuleiten, weiß, wovon ich rede. Unterordnung. Wir müssen verstehen, dass Unterordnung gerade dort erst beginnt, wo wir Dinge akzeptieren müssen, die uns nicht einleuchten, wo wir vielleicht eine andere Meinung und eine andere Überzeugung haben. Und deshalb, wenn es um staatliche Regierung und Macht geht, dann dürfen wir uns herausfordern lassen, die Bibel ernst zu nehmen. Und dürfen wir auf Jesus schauen, der von uns nichts fordert, was ihr nicht selbst auch vorgelebt hättet, der in Demut vorangegangen ist und der sich nicht zu schade war, um unseretwillen den untersten Weg zu gehen. Denn in der Konsequenz ordnen wir uns nicht der Regierung unter, sondern wir erkennen ein göttliches Prinzip an. Das ist der Punkt, um den es geht. Unterordnung ist keinem in die Wiege gelegt, aber wir erkennen darin ein göttliches Prinzip an, dass es eine über uns gesetzte Macht gibt. Und letzten Endes ist es eine Unterordnung unter Gott selbst. Und darin dürfen wir wachsen. Das ist etwas, das dürfen wir Tag für Tag einüben. Eine Setzung, die Gott in diese Welt hineingegeben hat, die vielleicht uns nicht immer passt. Ich will doch auch, und ich habe auch eine Meinung. Warum soll ich akzeptieren, was da... Nein, es geht darum, zu verstehen, Gott hat es gesetzt. Und damit sind wir bei diesem zweiten Punkt, nämlich der gottgegebenen Hierarchie. Dass es eine staatliche, ausführende Macht gibt, die von Gott gesetzt ist, anzuerkennen. Und das beschränkt nicht den Diskurs, das Streben nach Verbesserung, die Kritik, wenn irgendwas falsch läuft und ein Sozialgesetz, das jetzt gerade an den Start kommen soll, eigentlich genau in die falsche Richtung abzielt und die, die es nötig haben, am Ende noch weniger bekommen. Aber es klärt die Verhältnisse, mein Verhältnis zur Regierung und letztlich zu Gott selbst. Diese Strukturen anzuerkennen, nochmals, die Existenz einer Struktur, nicht den Missbrauch der Struktur, heißt zu verstehen, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Und deshalb meine Aufforderung, GPS, heute, positioniere dich. Deine Haltung zum Staat, deine Haltung zur Regierung, zu den Amtsträgern. Check mal, wo du stehst, ob du noch richtig unterwegs bist. Wenn wir feststellen, dass wir auf dem Holzweg sind, dann lasst uns keine Ausreden finden. Lasst uns nicht sagen, ja, aber dies, aber jenes, sondern lasst uns umkehren. Und wir möchten uns als Kirche hier Jesus zum Vorbild nehmen. Wir möchten uns von ihm verändern lassen. Das gehört zu uns, gemeinsam verändert zu sein, verändert zu werden, eben auch in diesem Punkt. Unsere Position zu bestimmen und zu sagen, es gibt eine Macht über mir gesetzt, eine staatliche Autorität, die erkenne ich an, weil Gott es gesetzt hat, weil es sein Plan war. Und das können wir runterbrechen in ganz, ganz viele andere Lebensbereiche auch, wo wir jemanden über uns haben, einen Chef, einen Lehrer, einen Dozenten, wo wir mit irgendwelchen Menschen umgehen müssen, die da sind, die vielleicht eine andere Meinung haben, wo wir sagen, aber das finde ich falsch. Uns da unterzuordnen. Nicht damit zu sagen, ihr habt recht, sondern zu sagen, ich erkenne hier ein göttliches Prinzip an. Ich ordne mich unter, weil Jesus selbst es getan hat. Das ist das, worum es geht, wozu wir herausgefordert sind. Amen.